Werbung. Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung. Du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet. Du willst ein Startup gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner. Du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt. Du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren. Mit Finrocks hast du den richtigen Partner gefunden. Besuche die Website von Finrocks, www.finrocks.com, und schreib dem Team eine Nachricht. Sie freuen sich auf dich und werden sich bei dir zurückmelden. Werbung. Wenn man sich die Spiegel-Bestsellerliste anschaut, dann ist man noch der Meinung, dass es so viele lesenswerte Bücher gibt, die jede Woche neu rauskommen, aber man findet einfach nie die Zeit, diese zu lesen. Dafür gibt es jetzt eine Lösung, die heißt Blinkist. Blinkist ist eine App, die man sich auf sein Smartphone lädt und die in der Lage ist, euch kostbare Zeit einzusparen. Blinkist fasst aus über 5500 Sachbüchern die Kernaussagen zusammen und in sogenannten Blinks werden diese dann für 15 Minuten wiedergegeben. Das Ganze wird nicht nur für Bücher, sondern auch für Podcasts angeboten. Die Zusammenfassung von Podcasts sind sogenannte Shortcasts. Ich persönlich habe beispielsweise Blinkist schon genutzt, um mir die wesentlichen Kernaussagen von dem Buch »Wer bin ich, wenn ich online bin und was macht mein Gehirn so lange?« von Nicolas K. anzuhören. In dem Buch geht es darum, wie das Internet unser Denken und unser Handeln verhindert. Für diesen Titel und für viele weitere hat mir die App wirklich weitergeholfen, um mich für meine Podcasts inhaltlich gut vorzubereiten. Sie hat mich aber auch dazu in die Lage versetzt, mich in meiner Freizeit mit Themen zu beschäftigen, wozu mir sonst einfach die Zeit fehlt. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, die App einmal selbst auszuprobieren. Zudem bekommt ihr mit meiner URL blinkist.de/discuss einen 25% Rabatt für ein einjähriges Abo von Blinkist Premium. Probiert die App mal aus, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja, dann vielen, vielen Dank, Herr Ulrich, Bernd Ulrich. Sie sind ein deutscher Journalist. Sie sind seit 2003 stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Sie kommen aus Essen gebürtig und haben studiert in Marburg und in Essen. Und ich wollte mal vorab fragen, erstmal bevor wir vielleicht auch bei inhaltlich politischen Themen einsteigen, was Sie motiviert hat, Journalist zu werden und wie Sie dann zur Zeit gekommen sind und wie so dieser Weg war, sage ich mal.
Ja, eigentlich war ich ja auf dem Weg, in die Politik einzusteigen. Ende der 80er Jahre war ich Mitarbeiter im Fraktionsvorstand der Grünen im Bundestag. Aber dann sind die Grünen 1990 aus dem Bundestag geflogen und ich konnte sonst eigentlich nichts außer schreiben. Dann habe ich gedacht, gut, irgendwas muss man leben, dann fange ich da mal mit an. So war das.
Okay, verstehe. Und haben Sie dann auch gesagt, die Wochenzeitung, die Zeit war für Sie das, was auch inhaltlich zu Ihnen gepasst hat? Weil ich habe auch gelesen, Sie haben auch für die Taz gearbeitet zwischendurch, auch für die FAZ und für die Frankfurter Rundschau. Das heißt, politisch ist das ja alles sehr unterschiedlicher Couleur, kann man sagen.
Ja, das stimmt. Aber das waren ja, da war ich ja nur nicht angestellt bei den Zeitungen, die Sie gerade genannt haben, sondern frei, habe da was für geschrieben. Und dann war ich bei einer anderen Wochenzeitung, die aus Ostdeutschland übrig geblieben war, wenn man so will, die Wochenpost. Die wurde dann aber auch eingestellt, also wie ich aus dem Bundestag geflogen bin, dann war ich arbeitslos und dann war ich bei der Wochenpost, dann war ich wieder arbeitslos. Und dann hat mich der Tagesspiegel in Berlin gerettet.
Okay, verstehe. Haben Sie das Gefühl, weil das ist auch was, was ja auch junge Journalisten mit denen junge Journalisten ein Problem haben vielleicht heutzutage, ist einfach der schnelle und abrupte Jobwechsel, keine festen Verträge vielleicht zu haben, auch als freier Journalist zu arbeiten. Also wie ist das auch als junger Journalist, also wirtschaftlich und finanziell, ist das ja auch angespannte Lage vielleicht durchaus.
Das ist richtig. Bei meinen Arbeitslosigkeiten hatte ich jeweils schon Kinder und das war nicht so leicht. Also ich bewundere jeden, der und die das machen freiberuflich. Viele wollen das aber auch, aber die, die es machen müssen, das ist schon der härtere Job absolut, als wenn man festangestellt ist.
Okay, ich würde gerne, bevor wir noch ein bisschen jetzt über die Tagespolitik sprechen, eigentlich mal fragen, weil Sie haben ja also die meiste Zeit jetzt aber doch eben bei der Zeit verbracht und Sie haben dann vermutlich auch Helmut Schmidt erlebt als Mitherausgeber der Zeit. Mich würde mal interessieren, wie Sie das wahrgenommen haben, mit dem ehemaligen Bundeskanzler zusammenzuarbeiten oder auch als Mitherausgeber, war er ja aktiv in der Zeit. Also
Was war das so für ein Mensch auch? Hat man das mitbekommen? Wie war das so mit Helmut Schmidt da bei der Zeit?
Ich war ja Politikchef sehr lange, und da hatten wir mal eine Freitagskonferenz um 12 Uhr. Die nannten wir Helmut-Schmidt-Konferenz, weil das die war, wo wir im relativ kleinen Kreis mit ihm gesprochen haben. Ich habe, glaube ich, ungefähr 400 Sitzungen mit Helmut Schmidt geleitet. Und es ist sehr schwer, diese 400 Sitzungen und was ich sonst mit ihm erlebt habe, zusammenzufassen. Aber es ist in jedem Fall ein Privileg gewesen, mit so einer großen und schweren Persönlichkeit zusammenzuarbeiten, mit der so viel Geschichte mit sich rumschleppt, sowohl individuelle wie auch eben Historie. Und es war für uns, glaube ich, sehr lehrreich. Aber Helmut Schmidt war kein Journalist. Und insofern die eigentliche journalistische Arbeit, die haben wir dann gemacht.
Okay, wie meinen Sie das? Er war kein Journalist, also er hat nicht die Aufgaben eines Journalisten übernommen bei der Zeit, oder?
Nee, er hat natürlich in allen Genres hat er was gemacht. Also das heißt, er wurde interviewt, er hat geschrieben und so, aber er hat ja nicht wie ein Blattmacher gedacht. Er dachte eben wie ein Politiker, was ist das Richtige, was gesagt werden muss, aber nicht, wie es gesagt werden muss und von wem und wie komponiert und sowas. Das ist ihm alles ja nicht wichtig gewesen. Das war dann unsere Aufgabe.
Okay, verstehe. Mich würde es mal interessieren, was jetzt also die Printmedien angeht und ja, auch Zeitungen im Allgemeinen ist ja ein Medium, was in Deutschland nach wie vor einen sehr, sehr hohen Stellenwert genießt. Qualitätsjournalismus ist ja in der Regel was meistens wirklich auch in Länge eigentlich nur in Zeitungen oder auch im Magazin der Spiegel zum Beispiel einfach ja, dargestellt wird. Aber das Problem ist ja trotzdem wirtschaftlich, dass diese Zeitungen einfach nach wie vor in der Auflage sinken. Also die FAZ zum Beispiel ist ja auch eine sehr bekannte Tageszeitung, hat ja auch seit Jahren rückgängige Abonnentenzahlen, seit Jahren rückgängige Auflagen. Also wie sehen Sie das als Journalist bei der Zeit, stellvertretender Chefredakteur? Sie haben auch Verantwortung auch für die Auflage, sage ich mal. Wie geht man damit um?
Also bei uns ist es so, dass wir bei den Print-Abos leicht rückläufig sind, glaube ich, im Moment. Aber wir machen ja unser Geschäft wesentlich über Z-Plus mittlerweile. Das heißt, über Artikel, die dann die Menschen zu einem Abonnement verführen, das, was sie dann in der Regel in der App, bei Zeit-App wahrnehmen oder auf Zeit-Online. Sodass wir, also dass die Printausgabe strategisch zurückgeht, das ist unausweichlich schon allein deswegen, weil die Kioske weniger werden, also die Stellen, an denen man die Zeitungen kaufen kann. Aber die Zahl der Leserinnen und Leser nimmt zu. Und der Umsatz nimmt auch zu. Also wir sind durch welche Gründe auch immer, sind wir wahnsinnig erfolgreich.
Haben Sie den Eindruck, dass das auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängt und mit dem Krieg in der Ukraine jetzt, dass dadurch Abonnentenzahlen gestiegen sind? Ich habe das nur von der Journalistin Melanie Ammann gehört vom Spiegel, dass sie gesagt hatte auch, dass die Abonnentenzahlen beim Spiegel eben steigen, aber durch diese Corona-Krise quasi so einen Schub bekommen haben.
Ja, das war auf jeden Fall so. Aber wenn die Krisen uns einen Schub bringen, dann hört das mit dem Schub ja gar nicht mehr auf.
Also glauben Sie,
Weil die
dass
Krisen
das,
nicht auf sein.
also glauben Sie, dass es eine Trendwende ist tatsächlich, dass man da sieht? Weil ich meine, wenn man jetzt die Auflagen noch aus den 90ern anguckt bei Tageszeitungen, war es ja was ganz anderes. Auch andere Zeitungen wie die Bild zum Beispiel sind ja stark abhängig noch von dem Printmedium und das ist ja auch stark rückläufig.
Ja, die haben aber bei Bild.de, glaube ich, auch ein ganz gutes Geschäft. Also ist teilweise nur journalistisch das Geschäft, aber jedenfalls machen sie auch Geschäft. Also ob das eine Trendwende ist, weiß ich nicht, weil natürlich wir merken auch, dass sich etwas rausbildet, dass die Krisen zwar das Geschäft beleben sozusagen für uns, weil die Leute Orientierung und Information suchen. Und dann gerade sich dann doch sehr stark verlassen auf die klassischen Qualitätsmedien. Allerdings wurden die Krisen bisher von den meisten Menschen als Ausnahmesituationen interpretiert. Und danach geht es dann wieder normal weiter. Und das ist aber, diese Normalität wird sich nicht wieder einstellen. Und dann ist die Frage, wie gehen die Leute eigentlich damit um, dass wir in Dauerkrisen, in mehreren Dauerkrisen ständig leben? Und da gibt es schon die Gefahr und vielleicht auch Tendenz von News Fatigue, also von einer gewissen Müdigkeit beim Aufnehmen von schlechten Nachrichten. Das ist eine große Herausforderung für uns und darüber denken wir nach.
Das heißt, Sie glauben, wenn es keine Krisen mehr gibt, braucht es keine Zeitungen mehr,
Nein.
braucht es die Zeit nicht mehr, oder?
Nein, das heißt, genau das Gegenteil habe ich gesagt, nämlich, dass die Krisen nicht aufhören werden, aber
Okay.
vielleicht das Interesse an Zeitungen durch Krisen nachlässt, weil die Krisen insgesamt eine zu schlechte Laune bei den Leuten machen.
Okay, also Sie, okay, das reicht mir schon als Antwort in dem Sinne. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, zusammen mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Da haben Sie ja auch sozusagen über oder sozusagen einen Appell auch so ein bisschen gemacht an, wie sollte sich die Gesellschaft jetzt eigentlich auch in den nächsten Jahren wandeln, was jetzt den Klimawandel angeht, was eine grundsätzliche Einstellung auch zum Leben vielleicht angeht, wie man mit Konsum umgeht, mit Wirtschaftswachstum im Allgemeinen, wie man das bewertet und so. Also das Buch heißt Noch haben wir die Wahl von Ihnen. Und was genau meinen Sie eigentlich mit diesem Titel Noch haben wir die Wahl?
Ja, also erstmals haben Luisa Neubauer und ich nicht zusammen ein Buch geschrieben, sondern es ist ein Gesprächsbuch, wo sie ihren Text spricht und ich spreche meinen Text. Und ich glaube, ich könnte und wollte nicht mit einer Aktivistin zusammen Texte formulieren. Davon abgesehen, der Titel, das war ja, das Buch kam ja 2021 raus, also letztes Jahr. Und da stand ja auch die Bundestagswahl bevor. Darauf spielte der Titel auf jeden Fall an. Und ansonsten, wenn man es etwas tiefer legt, dann bedeutet das, dass die fortschreitende ökologische Krise, in der wir uns befinden, uns immer mehr Handlungsoptionen wegnimmt. Also, und dass wir immer weiter in eine Notstandssituation gehen und Notstände reduzieren die Optionen und reduzieren im Grunde auch damit das Wesen der Demokratie. Und davor wollten wir warnen und das machen wir auch heute noch.
Sie haben also eigentlich aber auch eine ganz ähnliche Einstellung zur Klimakrise wie Luise Neubauer oder wie Klimaaktivisten, weil Sie sehen es ja sehr, sehr kritisch, auch das, was passiert. Oder was wäre Ihre Herangehensweise jetzt? Wir sehen ja jetzt, wir haben jetzt einen sehr heißen Sommer gehabt, extreme Dürren in Europa, wir haben Überflutungen in Pakistan gesehen, also die Krisen werden ja intensiver. Was ist jetzt eigentlich Ihre Meinung zu dem Thema, wie man das am besten möglichst schnell lösen kann? Und sind diese 1,5-Grad-Ziel, aus dem Pariser Klimaabkommen, ist das überhaupt realistisch noch zu erreichen?
Sie haben gesagt, ich habe eine ähnliche Einstellung zur Klimakrise wie Luisa Neubauer. Das ist richtig und falsch. Wir haben beide dieselbe Einstellung, nämlich die, die die Wissenschaft auch hat zur Klimakrise. Klimakrise ist keine Meinungsfrage, sondern es kann man vorausberechnen im Großen und Ganzen, was passiert, wenn nichts oder wenig passiert. Wir bisher muss man sagen, dass die Menschheit, wenn man es mal groß ausdrücken will, ungebremst in diese Krise weiter voranschreitet. Und das ist das Problem unseres Jahrhunderts. Und wenn wir es nicht lösen, ist es auch das Problem dieses Jahrtausends für die Menschen. Und ich glaube, dass wir aus der Idee rauskommen müssen, dass wir die Klimakrise in den Griff bekommen, ohne unser Leben grundlegend zu ändern, unsere Art des Wirtschaftens grundlegend zu ändern. Und da sind wir auf einem ruckeligen Weg, sagen wir mal so. Und wie man das, also Sie können, wenn Sie mich fragen, Herr Ulrich, sagen Sie doch mal, wie man das Jahrhundertproblem lösen kann. Da kann ich nur sagen, da müssen wir nicht einen Podcast machen, sondern eine Serie. Und selbst dann würde ich am Ende wahrscheinlich Sie nicht befriedigen mit meiner Antwort.
Aber nochmal zu der Frage, was den 1,5-Grad-Pfad angeht, weil es wird ja von vielen auch in Frage gestellt, ob das überhaupt jetzt noch so lösbar ist, ob man jetzt überhaupt so weit kommt, dass man das noch hinbekommt mit den Mitteln, die wir jetzt eben haben. den CO2-Einsparungen, die wir sehen im Industriesektor, im Bausektor, im Verkehrssektor, diese gehen ja nicht in dem Sinne runter, als dass wir 1,5 Grad Klimaerwärmung bis 2050 erreichen würden. Also es wird vermutlich wesentlich darüber sein.
Ja, und?
Da
Was ist die
müsste man ja auch
Frage?
als stellvertretender Chefredakteur der Zeit einen Appell machen.
Appell. Also ich finde, ich bemühe mich um einen klimarealistischen Journalismus. Das heißt, ich versuche das Problem, in dem wir uns befinden, als so groß und so dringend darzustellen und zu behandeln, wie es ist. Und das ist nicht selbstverständlich, weil doch die Mehrheit des Journalismus sich auch noch versucht, im Normalismus einzukuscheln. Das heißt, man berichtet sehr viel über Machtkämpfe in Parteien und so weiter und tut so, als ginge alles irgendwie normal weiter und beschäftigt sich nicht wirklich und tief genug mit den neuen Logiken, die sich aus der Klimakrise ergeben, unter anderem. Oder vielleicht als auffälligstes Phänomen, anders als fast alle anderen Probleme, kann man die Klimakrise oder die Maßnahmen dagegen nicht verschieben, ohne sie zu verschärfen, ohne in der nächsten Runde noch schärfere Maßnahmen treffen zu müssen, plus die Gegenmaßnahmen gegen die fortschreitende Krise. Und das ist das, was Politik gewohnt ist, jedenfalls vor allem in den westlichen reichen Ländern, dass die politische Agenda nach hinten offen ist. Also, dass man alles im Prinzip auch verschieben kann. Und das ist ganz schwer für die Politik zu verarbeiten, auch für den politischen Journalismus. Dass es eben nicht egal ist, ob etwas in 5 Jahren oder in 10 Jahren passiert. Und um Ihnen ein Beispiel zu sagen, auch wenn man es umdreht, wir werden jetzt jedes Jahr werden wir die besten Klimamaßnahmen aller Zeiten haben. Jedes Jahr. Weil der Vergleichsmaßstab da ist natürlich die vergangene Klimapolitik der vergangenen Regierungen. Und es ist aber möglich, dass man die beste Klimapolitik aller Zeiten hat und trotzdem weit, weit, weit an den Klimanotwendigkeiten vorbeigeht und am Pariser Abkommen. Und sowas muss man als Journalist, es ist einfach ungewohnt sozusagen, das so zu denken. Also die Dringlichkeit und die Maßstäblichkeit neu zu justieren. Und das versuche ich und ich mache keine Appelle, ich mache Journalismus.
Okay, das ist damit dann schon mal sehr deutlich geworden. Ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen zu dem Thema übergehen, was jetzt die Ukraine angeht. Wir haben einen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der nach wie vor läuft. Wir haben aber wesentliche Geländegewinne der ukrainischen Truppen im Osten der Ukraine. Wie stehen Sie eigentlich zu dem Thema Waffenlieferung?
Das ist jetzt, als was fragen Sie mich als Journalist, als Kommentator nehme ich an. Ich sehe nicht, wie die Ukraine dem russischen Aggressionskrieg hätte standhalten können ohne westliche Waffenlieferung. Und die Folgen eines Durchmarschs von Putin oder eines Zermürbungskrieges, der mit der Zerstörung großer Teile der Ukraine enden würde. Das ist nicht auszudenken und ich betrachte diesen Angriffskrieg auch als Angriff auf uns, auf Europa. Und ich finde es richtig, dass die EU und die NATO sich nicht direkt an dem Krieg beteiligen. Aber keine Waffen zu liefern wäre aus meiner Sicht fatal, also unsolidarisch, aber vor allem auch unklug, was unsere eigenen Interessen angeht.
Der Philosoph Richard David Precht hat mit dem Politikwissenschaftler Harald Welzer ein Buch veröffentlicht kürzlich, wo es darum geht, dass Journalisten Druck ausüben würden auf die Politik, tendenziöse Berichterstattung, Waffenlieferungen zu fordern von Politikern, obwohl diese vielleicht gar nicht, die Politiker es gar nicht möchten. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Es gab da auch eine spannende Markus-Lanz-Sendung zu, wo Richard David Precht das so dargestellt hatte und von zwei Journalisten vom Spiegel und der Welt dafür stark kritisiert worden ist. Also, was halten Sie denn von so einer Veröffentlichung eines solchen Buchs? in dem Journalismus sowas unterstellt wird.
Also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich beschäftige mich mit Brecht und Wälzer auch nur sehr beiläufig. Ich habe einfach sehr wichtige Themen, wie Sie vorhin gemerkt haben. Und die Behauptung, dass die Medien die Politik unter Druck setzen, ist natürlich immer richtig, weil öffentliche Meinung ist Druck und Gegendruck. Und daraus kommt man nie raus als Journalist. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass wir das tun. Zumal wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich die Zeit. Ne? Wir können irgendwie, also in öffentlich-rechtlich kann man immer noch sagen, ist nicht ausgewogen genug, ist zu tendenziös oder so, weil ja alle Menschen in Deutschland dafür bezahlen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also haben sie auch das Recht sozusagen, dass ihre jeweilige Ausrichtung zumindest ein bisschen mit berücksichtigt wird. Bei uns ist das anders. Wir sind ja, es kaufen uns Leute oder sie kaufen uns nicht. Und unser Maßstab ist, und die Kommunikation mit den Leserinnen und Lesern läuft über den Kauf unserer Zeitung und von online und über Abos. Und wenn wir unseren Leserinnen und Lesern zu tendenziös sind, wären oder zu einseitig oder sonst wie sie nerven, dann bestellen die uns einfach ab und das sehen wir ja dann. Wir sehen aber, dass sie uns nicht abbestellen.
Also Sie machen das nur an Leserzahlen aus, aber was machen Sie von dieser inhaltlichen Kritik? Also sehen Sie das, dass da, weil was kritisiert worden ist, dass es eine Art Mainstream-Meinung geben würde, jetzt konkret, was das Thema Waffenlieferungen angeht, wo Medien die Politik unter Druck setzen würden und man keine anderen gegenläufigen Meinungen veröffentlichen würde. Obwohl das zum Beispiel von dem Kollegen Robin Alexander in der Welt stark ja, verneint worden ist. In der Welt wurden zahlreiche Artikel veröffentlicht, wo es eben auch immer um die Frage ging, ist das sinnvoll? Muss man die Ukraine so hochrüsten? Ist das der einzige Weg? Und so weiter. Also was halten Sie von so einer pauschalen Medienkritik, dass man jetzt nicht nur von Richard David Precht hört, auch von jemandem wie Friedrich Merz als CDU-Politiker, der auch die Medien stark kritisiert hat auf dem CDU-Parteitag. Also ist das so ein bisschen so ein Problem aktuell?
Also Friedrich Merz ist aktuell so auf jeden Fall ein Problem. Vielleicht sind auch Brecht und Wälzer ein Problem, aber kein großes. Also was heißt das? Also dass wir tendenziös sind oder dass wir, ich kann ja nur die Meinung vertreten, die ich habe. Und die kann ich versuchen, möglichst durch Fakten zu stützen oder mich durch Fakten auch von meiner Meinung abbringen zu lassen. Dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt sich auch immer ein Mainstream bei den Medien herausbildet, das ist ja logisch. Die Frage ist dann, ob die abweichenden Meinungen auch dargestellt werden oder nicht. Und die werden dargestellt von allen Medien, die mir bekannt sind, auch in der Ukraine-Frage. Und jetzt die nächste, dann würden wahrscheinlich Precht und Wälzer sagen, ja, aber nicht proportional, sondern viel, 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 viel weniger. Dann würde ich sagen, ja, was ist denn proportional? Ist das 50-50? Dann würde ja immer derjenige, der die Maximalposition annimmt, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. Weil ja immer, dann er ist dann immer 50%, obwohl er vielleicht in der Bevölkerung nur 10% hat mit seiner Meinung. Also soll man dann wiederum Umfrageergebnisse als proportional interpretieren. Also das heißt, so wie die Umfragen sind, so proportionieren wir auch das Pro und Contra bei bestimmten Themen. Das wäre doch absolut affig, wenn wir das tun würden. Also wir können ja nicht demoskopischen Journalismus machen. Das ist doch ein völlig abwegiger Gedanke. Insofern würde ich sagen, es gibt bei der Frage, bei der Ukraine-Diskussion in den Medien kein großes Problem.
Aber Sie hatten gesagt, Friedrich Merz ist auf jeden Fall ein Problem. Was meinen Sie damit? Also wie meinen Sie ihn oder wie bezeichnen Sie ihn als konkretes Problem für Deutschland?
Naja, wie in diesen Äußerungen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei dem Parteitag und auch sonst neigt er zu populistischen Ausflügen. Und das ist, glaube ich, nicht gut, weil die Grundfrage, vor der wir stehen, ist ja in der Politik und in der Öffentlichkeit, ob wir die Probleme so angehen, wie sie sich uns stellen Oder ob wir die Probleme anbellen, weil wir sie nicht lösen können. Und dieses Anbellen nennt man Populismus und endet dann im Autoritarismus, weil wenn Leute das Gefühl haben, wir haben lauter Probleme, die wir nicht lösen können, dann ist es natürlich sehr verführerisch, also zu sagen, dann gibt es die Probleme eigentlich gar nicht. Sondern es gibt nur diese komischen KlimaaktivistInnen und es gibt diese komischen JournalistInnen und so weiter. Aber die Probleme gibt es nicht. Ich bin aber der Meinung, dass die Probleme das Entscheidende sind, also die materiellen, faktischen Probleme, in denen wir uns befinden. Und Friedrich, wenn die CDU ein Programm vorlegen würde zum Klima, also ein CDU-typisches, ein zu CDU passendes Klimaprogramm, das aber auf 1,5 Grad zielt, und dann die Regierung und die Medien von mir aus kritisieren würde, würde ich sagen, fair enough, bring it on. Aber das ist nicht der Fall. Stattdessen machen sie halt diesen populistischen Quatsch. Und bei der Ukraine sieht man ja, dass sie zwei Populismen folgen, gleichzeitig, die sich aber widersprechen. Einerseits fangen sie jetzt zunehmend an, die ukrainischen Flüchtlinge oder das zum Problem zu erklären. Andererseits fordert niemand so scharf Waffenlieferungen wie die CDU. Also da muss man sich schon entscheiden. Wenn man, das gehört eben auch zu den Waffenlieferungen dazu, dass wir akzeptieren, und zwar solidarisch, dass hier Menschen aus der Ukraine herkommen.
Sie hatten es angesprochen, dass mit den ukrainischen Flüchtlingen, Friedrich Merz hat den Begriff Sozialtourismus verwendet in einem Interview mit der Bild. Das war ein
Und
Fernsehen.
zurückgenommen.
Wie bitte?
Und zurückgenommen.
Und zurückgenommen, genau. Aber er hat es in dem Interview, in dem Video gesagt, er hat es auch nochmal auf Twitter dann getweetet, sogar danach nochmal, bevor sozusagen der Shitstorm losgegangen ist. Das heißt, er hat es ja zweimal
Das ist das
bestätigt.
Sympathische, an Friedrich Merz, dass er seine Fehler immer noch twittert.
Genau, also jetzt nochmal bekräftigt sozusagen. Und wie kann man das denn machen? Also das heißt, ihm ist ja nicht anscheinend überhaupt nicht klar gewesen, dass, also wo das wohl hingeht, so eine Aussage. Und das dann hat er dann, also er hat es einmal bekräftigt und dann hat er es nachher in der Entschuldigung, wo er es gesagt hat, ich glaube, es war im Bundestag, hat er es noch nicht mal wirklich klar gesagt. Er hat nach wie vor gesagt, er steht inhaltlich zu der Aussage, nur es tut ihm leid, wenn er damit irgendjemanden verletzt hätte. Aber wirklich entschuldigt er sich trotzdem nicht gerade heraus. Also irgendwo mangelt es da doch so ein bisschen auch an Empathie für die Gesamtsituation, oder?
Empathie weiß ich nicht, ich kann nicht in ihn reingucken und kann seine Gefühle interpretieren. Ich kann nur seine Interessenlage interpretieren. Und die ist ja so, dass die CDU sehr traumatisiert ist von der Flüchtlingskrise 2015 und den in Folgejahren und nicht zulassen will, dass nochmal andere flüchtlingskritischer sind als sie. Das heißt, sie wollen der AfD keinen Zulauf verschaffen, indem sie selber flüchtlingskritisch sind. Nun handelt es sich aber hier um besondere Flüchtlinge, nämlich Flüchtlinge aus einem Krieg, den wir auf Seiten der Ukraine unterstützen. Und sozusagen der allgemeine Flüchtlingspopulismus beißt sich hier ganz, ganz böse mit dem ukrainischen Solidaritätsgebot. Und damit wird Merz intellektuell nicht fertig, daher kommen diese Ausreißer.
Halten Sie ihn für einen geeigneten Kandidaten für die Bundestagswahl, für die kommende als Kanzlerkandidat für die CDU?
Was heißt geeignet? Also,
Also
ich meine, das ist auch so eine.
hat er charakterlich auch die Qualität, Bundeskanzler zu werden? Muss man ja auch mal fragen, ganz offen.
Ja, also charakterliche Qualität weiß ich jetzt nicht so genau, ob das. Also Gerhard Schröder war kein so schlechter Kanzler, wie sich sein Charakter nachher entwickelt hat. Ich glaube, dass wir in einem System leben, in einem demokratischen Checks and Balances-System, dass in der Tendenz gerade Bundeskanzler zu ihrer besseren Seite getrieben werden oder zu mehr Leistungen, auch moralischen Leistungen, zu denen sie vorher nicht in der Lage gewesen wären. Also das System presst schon auch was hervor.
Okay, das heißt, Sie sagen, es wird dann vermutlich inhaltlich, qualitativ doch genügen, aber persönlich muss er sozusagen dem Amt nicht unbedingt genügen. Oder zumindest sein Charakter ist nicht hinreichendes Qualitätsmerkmal, um dann wirklich sich für das Bundeskanzleramt zu qualifizieren, sage ich mal. Weil das ist ja schon eine Frage, die man stellen muss, die auch Bürger stellen an Politiker. Wie sind sie denn persönlich? Wie sind sie denn vom Charakter? Wie schätzen wir sie denn menschlich ein? Und der menschliche Eindruck von Friedrich Merz ist meines Erachtens nach nicht gerade der allersympathischste im Moment.
Das ist richtig. Also ich gehe jetzt davon aus, dass der nächste Kanzler Robert Habeck heißt, und insofern mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken über Friedrich Merz.
Okay, also Sie glauben, die Grünen werden die nächste Wahl gewinnen. Das ist eine steile These, aber wir können es auf jeden Fall so gut zum Abschluss nehmen. Herr Ulrich, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ich fand es sehr spannend. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt auch die letzte Minute nutzen, um Werbung für sich zu machen oder die Wochenzeitung Die Zeit oder einen Wahlaufruf für Niedersachsen. Können Sie jetzt noch tun?
Ich glaube, für die Zeitwerbung habe ich schon gemacht, die ganze Zeit. Und aufrufen zu Wahlen tue ich prinzipiell nicht. Außer, dass man hingeht, aber nicht, wen man will.
Okay, super. Dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja,